SRF 1. SRF 1.
3 Minuten ab der 10. Guten Morgen an dem schönen, heissen Montag. Heute haben wir einen Vogel hier im Treffpunkt. Ehrlich gesagt nicht nur einen, sondern einen ganzen Haufen. Und uns nimmt es Wunder, wie es denen geht, den Vögeln bei uns, wenn es so heiß ist. Wie geht es ihnen generell überhaupt? Jetzt, wo das Klima immer unberechenbarer wird, wo sich ihr Lebensraum immer mehr verändert, immer kleiner wird, das wollen wir herausfinden und besprechen heute im Treffpunkt. Willkommen, ich bin Christina Lang.
Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amor. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me, esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba esta gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.
Gypsy Kings, Baila Me. Wenn wir heiß haben im Sommer, dann gehen wir aus der Sonne raus, in den Schatten, oder wir gehen rein ins Haus, etwas trinken oder gehen Glassen essen. Heute im Treffpunkt geht es um kleinere Lebewesen, die vielleicht ganz anders umgehen mit der Hitze. Um das herauszufinden, haben wir einen Gast im Studio, der nicht ein Vogel ist, aber einer ist, der sich auskennt mit Vögeln, der Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte Sembach. Grüezi, Rey.
Grüß euch miteinander.
Also, der Vögel, wie geht es denen, wenn es so heiß ist, wie es jetzt über das Wochenende war, heute noch ist 32 Grad, wie kühlen sich die ab?
Also, der Vögel geht eigentlich nicht gross anders als uns. Die sind da nicht extrem betroffen, 18 Grad bei solchen Temperaturen. Und als erstes Mal, die Vögel reagieren eigentlich recht ähnlich wie wir bei gewissen Sachen. Also, man geht in Schatten, man verlagert die Aktivität in die Morgen- und Abendstunden. Man nimmt ein Bad oder man tut wenigstens die Füße ins Wasser stellen.
Wo nimmt man denn das Bad?
Das nimmt man bei einem Vogelbad oder bei einer Pfütze oder ja, an einem Ort, wo es Wasser hat. Ja.
Die Füße ins Wasser stellen, sich abkühlen, das ist ganz etwas Gutes. Aber ich weiss, es gibt da noch einen Vogel, der sehr speziellen Weg hat. Sie haben mir das vor der Sendung kurz angetönt. Wer ist es und wie macht er es?
Genau, das ist der Weissstorch. Und der hat eine spezielle Möglichkeit, wie er sich kann abkühlen kann. Und zwar tut er mit dem flüssigen Kot, den er hat. Das haben alle Vögel, so flüssigen Kot. Der tut sich auf die Beine spritzen mit dem. Und das kühlt nachher ab. Und das ist eigentlich auch, wenn man mal einen Storch sieht mit weissen Beinen, das ist einfach einer, der sich halt, ja, wirklich über die Beine geschissen hat.
Hei. Wie ist es mit dem Trinken? Müssen Vögel mehr trinken, wenn es heiss ist?
Das ist nicht notwendig für die Vögel, weil Vögel schwitzen nicht wie wir. Mhm. Vögel haben grundsätzlich mal höhere Körpertemperatur als wir. Die liegt bei ungefähr 41 Grad. Also sie sind ja besser an die Hitze angepasst als wir oder können höhere Temperaturen besser ertragen. Und eben, sie schwitzen nicht. Das heisst, es gibt auch keinen Flüssigkeitsverlust durch das. Aber die Vögel, die haben eine andere Anpassung, wenn es nicht wirklich heiß wird, wie sie sich wieder Kühlung verschaffen, und zwar durch sie hecheln. Das ist eigentlich wie das Gleiche, was man von den Hunden auch kennt. Das machen die Vögel auch. Und so wird es dann ein bisschen kühler.
Wenn sie Flüssigkeit aufnehmen, wie machen sie das denn?
Man tut normal trinken, also die Vögel, die normal trinken, oder halt über Nahrung. Mhm.
Der Livio Rey, der uns heute erzählt, wie es den Vögeln geht, nicht nur jetzt in diesen Tagen, nämlich gar nicht so schlecht eigentlich, die können das gut prestieren, jetzt in diesen Tagen, wo es so heiß ist, sondern eben auch ganz allgemein, wie Vögel umgehen damit, dass das Klima sich verändert, dass es unberechenbarer wird, dass ihr Lebensraum kleiner wird. Aber der Livio Rey ist nicht der Einzige, der das aus seiner fachspezifischen Sicht kann beschreiben kann, sondern ich bin sicher, auch Sie können das beschreiben. Auch Sie haben Beobachtungen gemacht. Sie hören ja am Morgen zum Aufstehen oder am Abend die Amseln, die singen. Oder Sie sehen auf dem Baum vor Ihrem Fenster oder im Garten aussen die Vögel. Vielleicht in der Stadt. Oder vielleicht sind Sie zu Berg gegangen oder haben auf Wanderungen etwas bemerkt, ist Ihnen etwas aufgefallen. Was haben Sie für Beobachtungen gemacht? Wie geht es den Vögeln bei uns? Das freut uns, wenn Sie mitreden heute in dieser Treffpunkt-Sendung oder wenn Sie einfach schreiben, ein Mail ins Studio srf1.ch oder ein Telefon ins Studio. Jetzt gerade 0848 440 222.
Whisper love words in my ear. ist es jetzt halt wieder mal so weit. Ich habe mein Alles gegeben und gleich hat alles nichts genützt. Meine Liebe, mein Herz, mein Vertrauen und was hat es gebracht? Ich liege wieder verletzt in den Trümmern nach der Schlacht. Es ist okay, lavo. Dir keine Sorgen wegen mir, ist da auf, ich komme für mit heute und morgen. Es braucht Zeit, Zeit. Irgendwann tut's nicht mehr weh. Ich hab schon mehr als einmal gesehen. Irgendwie finde ich ihn wieder zurück. Und wenn's feister wird, ist Musik meine Brücke. Es gibt Songs über gemachte Fehler und kaputte Liebe. Lieder, wo mir sagen, dass ich nicht die Einzige und nicht allein bin. Songs über Neuanfänge, Freiheit und schwer verliebt sein. Ich singe sie mit und mit jedem Ton vergesse mich mehr. Es ist okay, la vau. Dir keine Sorgen wegen mir, ist da aufgekommen für mit heute und morgen. Es braucht Zeit, Zeit. Irgendwann tut's nicht mehr weh. Ich hab schon mehr als einmal gesehen. Irgendwie finde ich ihn wieder zurück. Und wenn's feister wird, ist Musik meine Brücke.
Am Montagvormittag mit SRF 1. Ein schönes Telefon hatte ich gerade mit Mathilde Hotz aus Langenthal. Sie hat uns erzählt, dass sie heute Morgen eine Amsel retten konnte. Und zwar nicht gerade aus den Fängen, aber also aus der Nähe von ihrem Kater Babeli, der auf dem Balkon rumgestrahlt ist und sich gefreut hat, dass die Amsel und ein paar andere Vögel vorbeigeschaut haben, weil es Trübeli hatte für draussen. Gut. Sie hat mir dann noch weiter erzählt, Frau Hotz, dass der Kater einigermaßen berühmt ist, offenbar zu Langenthal, weil sie mit ihm zusammen auch ab und zu in die Migro geht. Wahrscheinlich hat er sich darum so leicht überzeugen lassen, dass er runterkommt vom Balkon und die Amsel lässt sein. Es geht nicht um Katzen, es geht um Vögel heute im Treffpunkt und wie dass es diesen Vögel geht in der Hitze. Wir haben kurz mit dem Livio Rey von der Vogelwarte darüber geredet, dass die eigentlich gut zurechtkommen damit, wenn es Temperaturen hat, so wie sie jetzt gerade sind, 28, 30 Grad. Wir haben jetzt noch das Telefon von der Hörerin Christine Schönbächler aus Witwil im Aargau. Und sie hat sich auch Sorgen gemacht, wie das ist mit der Hitze und den Vögeln wegen Maisalibinen im Garten, Frau Schönbächler.
Ja, genau. Wir haben beobachtet, dass Maiseli genistet haben in unserem Vogelhäuschen, das wir aufgehängt haben im Garten. Und dann plötzlich so am Donnerstag sind die nicht mehr gefüttert worden. Da haben wir gedacht, hoppla, jetzt sind die ausgeflogen. Mhm, und dann haben wir aber gleich irgendwie drei Tage später, also gestern zu oben, haben wir dann gesagt, der Mann und ich, darum, jetzt schauen wir mal ins Häuschen rein und schauen, was da ist, weil wir setzen dann noch dann säubern, vielleicht kommen sie dann noch einmal. Und dann haben wir gesehen, dass alle Maiseli tot sind.
Ui.
Ja, da hat es bereits Ameisen, hat ganz viele Ameisen dran gehabt. Und da haben wir nicht gewusst, sind jetzt die verdurstet, weil es eben wirklich so heiß ist im Moment gerade. Oder was auch dort passiert ist.
Frau Schönbächler, ich frage gerade mal den Livio Rey von der Vogelwarte Zembach. Hat sie das Richtige gemacht mit dem, was sie unternommen hat? Was sie gemerkt hat, da passiert nichts mehr bei dem Häuschen. Jetzt schauen wir mal rein.
Also grundsätzlich ist es sicher gut, wenn man einfach mal das Häuschen in Ruhe lässt, dass man eigentlich die Vögel auch nicht stört, wenn man sieht, da kommt etwas und auch ein paar Tage wartet, wenn man auch keine Aktivität mehr sieht. Manchmal sind sie sehr, sehr heimlich und man merkt es nicht. Aber eigentlich, je älter die Jungen sind, desto mehr sieht man noch die Eltern hin und her fliegen und Futter bringen. Also man sollte es schon merken. Aber darum hat sie sicher richtig reagiert, dass sie nicht sofort ist hergegangen, nachdem es auch noch mal kurz nichts rum war. Aber nach ein paar Tagen kann man schon schauen.
Was ist denn passiert? Was meinen Sie?
Das kann ich unmöglich sagen. Also es wird ziemlich sicher nicht an der Hitze gelegen sein oder an fehlendem Wasser oder so. Wahrscheinlich, das ist das, was ich vermute, sind die Eltern irgendwie umgekommen. Also in eine Scheibe geflogen oder ein Sperber ist da gewesen oder sonst irgendetwas, wo einfach die Eltern oder mindestens ein Elternteil hat getötet.
Und was macht man jetzt am besten?
Das, was man machen kann, ist eigentlich das, was Frau Schönbächler auch richtig gesagt hat, rausputzen. Und so, wie es jetzt tönt mit den Ameisen drinnen, könnte das Nest natürlich auch noch ein bisschen verschmutzt sein. Normalerweise, wenn die Brutzeit durch ist, reicht es, wenn man einfach mit einem Bässeli all das, was noch übrig ist, rausputzt, dass im nächsten Jahr die Vögel wieder brüten können. In dem Fall jetzt, wenn es Ameisen drinnen hat, kann man so mit einer Zeitung ausräuchern oder mit heissem Wasser und bioverträglicher Seife auswaschen. Und nachher ist das wieder gut und eventuell kommt dann noch mal eine Meise ein zweites Mal oder eine zweite Brut machen kann.
Frau Schönbächler, wie lange haben Sie das schon, das Vogelhäuschen?
Etwa 3 Jahre. Es ist aber das erste Mal genistet worden.
Und ist das erste Mal genistet worden?
Ja.
Dann wünsche ich Ihnen Glück, dass gleich wieder jemand kommt.
Ja, prima. Danke vielmals fürs Auskommen.
Danke vielmals fürs Anrufen und einen schönen Tag auf Witwil im Aargau. Die Vögel nehmen wir mit. Bleibt unser Thema, aber jetzt schauen wir das mit der Hitze ein bisschen längerfristig an. Redet nicht nur vom Wetter und der Auswirkungen auf Vögel, sondern redet vom Klima und den Klimaveränderungen. Wie wirkt sich das aus? Wie kommen die Schlag, die Vögel? Die Antwort von unserem Gast, weiss ich schon ein bisschen, ist, es kommt ganz darauf ab. Es kommt darauf ab, was für Vögel das sind. Da hören wir mehr nach der halben Elfen im Treffpunkt.
Wasted and wounded, and it ain't what the moon did. I've got what I paid for now. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll go waltzing Matilda with me. I'm an innocent victim of a blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. No one speaks English, and everything's broken, and my strength is soaking away. To go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda. Now I've lost my St. Christopher, now that I kissed her, and the one-armed bandit knows, and the maverick Chinaman with the cold-blooded side, and the girls down by the striptease shows go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing Matilda with me.
sympathy, fugitives say that the streets aren't for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action. Anyhow, go waltzing, Matilda. Waltzing, Matilda. You go waltzing, Matilda, with me. And it's a battered old suitcase in a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donnas, the perfume is on, an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers. And good night, Matilda, too.
Thank you.
Edoardo Benato, Gianna Nannini, un'estate italiana. SRF Verkehrsinformation von 10.30 Uhr. Eine Meldung für die Region Bern. Da ist die Hauptstraße zwischen Rüfenacht und Worb in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Haben Sie Sorge unterwegs auf der Strasse? Unterwegs nicht zu Lande, sondern in der Luft. Um das geht es jetzt. Es gibt nämlich Kurzstrecken- und Langstreckenspezialisten. Nicht nur der, wenn es ums Fliegen in Flugzeug geht, sondern auch der, wenn es um die Vögel geht, um die Zugvögel, die unterwegs sind. Der Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte Zempach ist heute unser Gast im Studio. Es geht darum, wie das Vögel umgehen mit Klimaveränderungen, auch mit Hitze, mit unberechenbaren Wetterverhältnissen. Wie macht man die Unterscheidung in Langstrecken- und Kurzstreckenzieher, heisst das richtig, bei der Zugvögel?
Genau, das sind eigentlich die beiden grossen Hauptgruppen. Die Kurzstreckenzieher, das sagt man den Vögel, die im Winter in den Süden gehen, die aber nördlich von Afrika oder in Nordafrika bleiben. Also die in Südspanien, Südfrankreich, Süditalien vielleicht sogar überwintern und in Nordafrika. Das sind Kurzstreckenzieher. Und die über die Sahara gehen, das sind Langstreckenzieher.
Also sind das Unterschiede, die einen gehen Tausende von Kilometern und die anderen einfach Hunderte, so
genau,
wie gerade
ungefähr
gesagt.
So kann man sich das vorstellen, aber es ist natürlich nicht immer eine ganz messerscharfe Trennung, klar. Aber so ist es grob.
Was sind das so für Kandidaten, was für Vögel sind Kurzstreckenzieher?
Das sind viele Vögel, die wir bei uns eigentlich sehr gut kennen, zum Beispiel der Buchfink ist ein Kurzstreckenzieher, die Amseln ist ein Kurzstreckenzieher oder auch eine grössere Vögel wie ein Weissstorch oder ein Rotmilan, gerade der Weissstorch, der nicht mehr südlich von Sahara überwintert, wo eben gewechselt hat, wo jetzt nördlich von Sahara bleibt oder sogar bei uns.
Genau, auf das wollte ich raus. Wie reagieren die Kurzstreckenzieher, wenn man so anschaut, über die letzten Jahrzehnte auf die Veränderungen des Klimas?
Also bei den Kurzstreckenzieher gibt es so eine Tendenz dazu, dass sie vermehrt auch bei uns bleiben im Winter. Man hat zwar aber noch das Gefühl, ja, die Buchfinken oder die Rotkehle, die bleiben bei uns. Ja. Das ist allerdings nicht immer so. Das sind zum Teil auch die aus Schweden, Finnland, aus Skandinavien, die zu uns kommen können überwintern und unsere gehen auf Spanien gehen überwintern. Das heisst, es gibt eigentlich einen Austausch von der Population und wir haben das Gefühl, dass sie den Rotkehle, ja, genau, die plötzlich im Winter zutraulicher werden, aber das sind die aus den skandinavischen Wäldern, die noch nie einen Menschen gesehen haben und darum auch keine Angst haben davor.
Mhm. Wie ist es mit den Langstreckenzieher? Hat sich bei denen etwas verändert?
Ja, das Problem bei den Langstreckenzieher ist, dass es immer mehr, dass sie eigentlich nicht mehr rechtzeitig hier sein, weil halt einfach die Frühlinge und Sommer meistens wärmer sind, gibt es den Blattaustrieb früher und darum sind die Raupen früher verfügbar. Aber die Vögel sind zu dieser Zeit noch in Afrika, südlich vor Sahara, und schaffen es dann nicht rechtzeitig zurückzukommen.
Die können nicht einfach geschwind anrufen und fragen, hey, wie sieht es aus, haben wir schon Raupen, können wir jetzt kommen?
Genau.
Wie spüren die, wenn es Zeit ist, zum kommen?
Also das ist ein genetisches Programm, die haben so ungefähr ein Jahresrhythmus, der ihnen vorgibt, wie das Jahr verbracht wird. Und irgendwann ist Zeit, zum zurückkommen. Und dann gehen sie zurück. Und eigentlich gleich, eben, sie wissen ja nicht, was für Wetter ist in Europa.
Im besten Fall ist es dann noch langsam Frühling. Blätter sind da, Raupen nisten sich ein, die kann man fressen.
Genau.
Und dann läuft das ganze gute Programm ab mit eben, wie geht es vorweg? Ankommen, dann Partner finden,
nisten.
Genau.
Und Junge haben.
Und
genau.
Die füttern. Im schlechteren Fall funktioniert es nicht, wenn man zurückkommt und es nochmal Kälteeinbruch hat und nichts rum ist und die Natur noch nicht so weit ist.
Genau, entweder ein Kälteeinbruch, das kann sein, oder aber eben, dass eigentlich die Bäume schon austrieben haben, dass die Blätter schon da sind und mit dem Insektenlarven, um das geht es vor allem, das ist Nahrung von vielen Vogeljungen, dass die Larven, also die Raupen, nicht mehr da sind, weil sie schon verpuppt sind, weil sie eigentlich früher dran sind und dann haben die Vogeljungen nicht mehr genug Nahrung und der nimmt natürlich eine Population ab über lange Zeit. Mhm. Kurzstreckenzieher heisst das ein bisschen einfacher. Die können halt einfach mal schauen, wie sieht das Wetter aus, mehr oder weniger, probieren so weit wie möglich im Norden zu überwintern. Und wenn es dann nicht gut ist, gehen sie wieder ein bisschen in den Süden und kommen dann nachher zurück. Und da, weil jetzt eben noch die Winter milder werden, hat man jetzt eigentlich eine Tendenz dazu können feststellen, dass viele Kurzstreckenzieher auch bleiben. Eben ein Rotmilan, wo früher alle auf Spanien gezogen und jetzt mittlerweile doch ein grosser Teil der Population in der Schweiz bleibt im Winter. Beim Weissstorch ist es auch das Gleiche, wo die hier im Winter jetzt auch Nahrung finden und darum nicht mehr in den Süden müssen gehen.
So ist das mit diesen Zugvögeln oder eben nicht mehr so Zugvögel. Aber es gibt ja auch noch die Vögel, die hier bei uns bleiben. Und um die geht es gerade als nächstes hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Look around me, I can see.
Billy Joel auf SRF 1, Uptown Girl. Wenn Sie in eine Party gehen, wenn das Wetter so ist, wie es jetzt ist, vielleicht, was haben Sie da an, was nehmen Sie da mit? Sie gehen eventuell, ja, also ich bin eine von denen, die das Backlight schon anlegt, ein bisschen Taschen, Sonnenschirm, Zeug und Sachen, und dann laufe ich los, aber möglichst leicht, es ist ja wahnsinnig heiß. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie wären nicht Sie, sondern Sie wären ein Alpenschneehuhn. dann könnte das ganz anders aussehen. Die Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte Zembach ist bei mir im Studio. Wir können das geschwind sagen, wenn wir ein Alpenschneehuhn wären, hätten wir jetzt zum Beispiel A?
Also ein Alpenschneehuhn und eigentlich auch die meisten anderen Vögel, das kann man eigentlich, das Gefieder isoliert sehr gut, natürlich auch gegen Hitze, aber vor allem auch gegen Kälte und eigentlich so ein Gefieder kann man vergleichen mit einer Daunenjacke.
Daunen-Sia
auch Federn von Enten. Also das illustriert es eigentlich schon sehr schön. Die Vögel sind sehr gut isoliert. Und das Alpenschneehuhn hat noch zusätzlich befiederte Füße, also wirklich noch gerade die Winterstiefel dazu auch noch gerade an.
In den Winterstiefeln und der Daunenjacke unterwegs bei sättigem Wetter, das bringt einem ins Schwitzen. Jetzt reden wir aber im Treffpunkt nicht nur von den Vögeln und vom Wetter, sondern vor allem von den Vögeln und vom Klima. Wie ist es, wenn man so ein Vogel ist, der bestens gerüstet ist gegen Kälte, der im Hochgebirge lebt und dann verändert sich das Klima. Es wird unberechenbarer, es wird wärmer. Wie geht das Alpenschneehuhn um mit dem?
Also aber die kurzfristigen Anpassungen vom Schneehuhn an das Wetter, also das, was man jeden Tag hat, da geht man unter einen kühlen Stein oder man geht sich sogar eben baden. Das ist das, was wir vorher schon erwähnt haben. Und im Klima wird es dann schwierig für ein Alpenschneehuhn, weil das ist eben an die Kälte angepasst und braucht darum eigentlich auch kältere Temperaturen.
Also kann es was machen? Es kann die suchen in den Bergen, da geht es
genau.
Mal rauf.
Also beim Alpenschneehuhn, vielleicht noch kurz zur Erklärung, das ist ein Eiszeitvogel, also der war während der Eiszeiten über ganz Europa verbreitet gewesen. Und als sich das Eis wieder zurückgezogen hat, hat das Alpenschneehuhn zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder es ist im Eis nach Norden oder es ist in die Höhe. Und so ist eigentlich die Population des Alpenschneehuhn in den Alpen gelandet. Und die anderen Alpenschneehühner, die nächsten, sind in den Pyrenäen oder dann nachher eben wirklich in Nordskandinavien. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn es jetzt heißer wird, dann muss das Alpenschneehuhn weiter in die Höhe. Das heisst, es kann entweder nach Norden, eben Richtung Nordpol, oder es geht weiter in die Höhe. Und da das Alpenschneehuhn kein Zugvogel ist, gehen natürlich unsere Alpenschneehühner in die Höhe, weil das Jungfraujoch ist einfach näher als Nordschweden.
Wie viel Platz hat es denn auf dem Jungfraujoch?
Mit der Zeit eben immer weniger, je wärmer es wird. Das heisst natürlich, dass es so weniger Platz hat für die Anzahl an Alpenschneehühner. Das heisst, die Dichte und eben die Anzahl nimmt ab.
Das heisst aber, es ist nicht nur, dass die Nahrungsmittelknappheit kommt, dass es nichts mehr zu fressen gibt, sondern es ist wirklich auch einfach...
Genau, also eben, es hat dann schon weniger Platz für alle, für die Revier von den Alpenschneehühner. Und man kann ja nicht beliebige Alpenschneehühner aufeinander stapeln. Die brauchen auch ihren Platz. Und den hat es dann eben nicht mehr, je höher dass man zu den Bergspitzen kommt.
Wie reagieren unsere Vögel hier auf die Hitze? Und zwar einerseits, wenn das Wetter so ist, wie es jetzt ist, oder eben auch, wenn sich das Klima verändert. Um das geht es heute im Treffpunkt. Jetzt haben wir ein Beispiel gehört aus den Bergen, aber auch mit in den Städten und in den Dörfern wird der Platz knapp. Für unsere Vögel. Die können zum Teil ihre Nester nicht mehr bauen, weil sie kein Material mehr finden, um die zu bauen. Und auch, weil sie keinen Bauplatz mehr finden. Und um das geht es als nächstes hier im Treffpunkt. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell. Oh, this love in your eyes that pulls me close.
Marvin Gaye and get it on. Ooh, babe, I got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's Marvin Gaye and get it on.
Let's Marvin Gaye and get it on.
Bevor es ums Häuserbauen respektive Nestbauen geht, noch geschwind ein Blick auf die Strasse. SRF Verkehrsinformation von 10.47 Uhr. Eine aktuelle Meldung in der Zentralschweiz. Vorsicht auf der A14 Richtung Zug. Zwischen dem Rathausentunnel und Buchrain besteht Gefahr durch Gegenstände auf der Fahrbahn. Die nächste Übersicht in Sachen Verkehr gerade vor den 11 Nachrichten hier auf SRF 1. Also, bauen. Wer will bauen? Der hat es nicht einfach bei uns in der Schweiz. Zum Bauland finden zum Beispiel einen Platz. Und das geht den Vögel nicht anders, wenn man zum Beispiel das Tier hier nennt. Oder die Tiere hier, das sind Mäuschwalben. Livio Rey von der Vogelwarte Sempach, warum haben sie die nicht einfach, die Mäuschwalben?
Die Mäuschwalben hat es nicht so einfach, weil die braucht auch neben dem Bauland natürlich auch Baumaterial. Und man kann nicht bauen, wenn man kein Material hat. Also deren geht wirklich effektiv das Baumaterial.
Was müsste sie denn haben?
Die braucht so Lehmkügel, also Lehm, was sie nachher aufnimmt und nachher mit dem Speichel zu so Kügel macht und nachher an eine Häuserfassade bevorzugt geht und nachher dort das Nest baut. Und die Orte, wo sie den Lehm holt, also eben früher so auf Feldwegen und so, das wird meistens asphaltiert und dann hat es kein Lehm mehr.
Und das andere Problem ist, wenn sie dann noch etwas findet, um damit zu bauen, dann nachher, ist es schwierig, zum Platz. Wo nistet denn die sonst so?
Die nistet gerne so unter Dächer bei Häusern. Und das Problem, das sie dort hat, ist, dass eben die Toleranz häufig abnimmt für die Mäuschwalben, weil es halt teilweise Dreck gibt. Oder dass sie wirklich gar nicht mehr bauen kann, weil halt zum Beispiel bei Flachdächern, wo einfach wirklich eckige Gebäude sind, hat es einfach keine Vorsprünge mehr, wo man ein Nest drunter herkleben
kann. Was kann man da unternehmen?
Man kann einerseits Nisthilfe anbieten oder man kann halt, das ist dann auch wieder sehr übergeordnet, aber wenn es wieder mehr Häuser gibt, die halt wo Dachvorsprünge haben oder Nischen, wo die Mäuschwalben und natürlich auch ganz viele andere Tiere drin können nisten oder leben.
Das Wohnen von den Vögeln und von anderen Tieren ist das eine, das Zügeln ist das andere. Da habe ich ein Beispiel, ganz aktuell aus dem Kanton St. Gallen, zu Wittnau im Kanton St. Gallen. Dort wird ein altes Fabrikgebäude abgebrochen. Das sind Menzimuck-Betriebsgebäude. Dort hat es ganze Haufen Nistplätze von Moorseglern, und zwar von einer ganzen Kolonie. Und jetzt, was macht man mit denen, wenn man das Gebäude abbricht? Die haben sich überlegt, zu Wittnau, wir sie zügeln. Und sie haben an einem Schulhaus Nistkästen aufgehängt und aber, glaube ich, auch Lautsprecher. Und aus denen heraus tönen die Lockrufe, wo dann die Moorsegler sollen an den neuen Ort locken. Ob das funktioniert, das weiss man erst, wenn die jetzt zurückkommen, die Moorsegler aus dem Süden, und das wäre jetzt langsam Zeit.
Die sind wieder zurück, die Moorsegler, wenn man jetzt an so einem schönen Sommerabend draußen ist, auf einem Platz und zu Nacht ist, das gibt immer ein mediterranes Gefühl. Also ich freue mich immer wieder wie ein kleines Kind, wenn die Moorsegler obendrein ihre Flugspiele machen, weil es gibt dem wirklich ein Gefühl von Mittelmeer.
Und sprechen die auch auf Moorsegler-Radio? Also wenn man denen die Lockrufe vorspielt, dreimal am Tag, dann kommen sie?
Also das muss man wirklich regelmäßig laufen, aber Garantie gibt es leider nicht. Grundsätzlich ist es immer einfacher, wenn man die Vögel dort lässt, wo sie sind, weil dort, den Platz haben sie ausgesucht, der ist offenbar geeignet. Es ist halt schwierig, wenn man das Gebäude abbrechen muss, und dann hilft halt auch eine langfristige Planung, wo man das anschaut, wo die Vogelwarte gerne hilft, gerade bei so Sachen, bei Moorsegler, wo eine Prioritätsart ist für Datenförderung, dass man dort helfend zur Hand geht und eigentlich schon frühzeitig planen kann. Und dann eben umsiedeln ist das andere.
Die toi, toi, toi mal auf Wittnau, dass das gut läuft mit diesen Mauersägeln dort. Helfen in den Vögeln, das ist das, was ich Sie zum Schluss noch einmal möchte fragen, Herr Rey von der Vogelwarte. Was kann man konkret machen? Wenn man jetzt zugelassen hat, die Stunde im Treffpunkt, vieles erfahren hat, vielleicht auch noch ein paar Fragen hat, wenn man sich interessiert für Vögel und möchte helfen, was empfehlen Sie?
Man kann verschiedene Sachen machen. Einerseits ist das, was man im eigenen Garten machen kann. Also man kann den naturfreundlich gestalten, mit vielen Wildblumen, mit Hecken, mit Sträuchern, wo nachher auch wieder die Insekten da sind und die Insektenlarven, die die Vögel können fressen. Oder man kann sich halt auch in einem grösseren Rahmen engagieren. Man kann Personen unterstützen, die sich engagieren, politisch, in der Gemeinde oder was auch immer. Oder man kann auch beim Konsum, beim eigenen Essverhalten auf Produkte schauen, die naturfreundlich produziert sind, die Biodiversität fördern und schlussendlich auch das Reiseverhalten zeigen, auch wenn es selber nicht ganz einfach ist und man selber halt auch weg will, etwas machen. Ja.
Sich überlegen, ob man wirklich so viel fliegen soll. Genau. Eine letzte Frage. Ich habe ein Mail bekommen, ins Studio via srf1.ch von Fritz Fallegger aus Luzern. Ich musste schmunzeln. Er schreibt, dass er seit Jahren an bestimmten Orten Spatzen füttert und dass er den Eindruck hat, dass die ihn unterdessen können, dass die sogar wartet auf ihn. Und er sagt, er hat beobachtet, sie ganz gleich, was für Kleider das er anhat. Die können dann immer, sie sitzen vorne hin und schauen ihn mit grossen Augen an. Was sagt ein Fachmann dazu?
Also ist natürlich eine sehr schöne Geschichte. Allerdings bin ich mir da nicht so sicher, ob die ihn individuell erkennen oder ob sie einfach wissen, hier gibt es immer mal wieder etwas zu fressen und dann gehen sie natürlich schon schauen. Es wäre jetzt interessant zu schauen, eben, ob die Spatzen, wenn zum Beispiel eine Frau durchläuft oder einfach eine andere Person, ob sie das Gleiche würden machen oder ob sie dann nicht reagieren.
Spatzen vielleicht nicht. Andere Vögel könnten es, Menschen erkennen.
Genau. Krähen als einige der intelligentesten Vögel können das. Die können effektiv individuell Menschen erkennen und auch negative oder positive Gefühle, die sie mit diesen Menschen haben erlebt, können sie effektiv auch wiedergeben und sie können das sogar weiter erzählen. Es gibt Studien, die zeigen, dass sogar Nachkommen von Krähen, die negative Erlebnisse hatten, auf einen Menschen negativ reagieren, obwohl sie nie persönlich Kontakt hatten. Also es ist wirklich eine Sprache, die sich da eigentlich entwickelt hat zwischen den Krähen.
Das nächste Mal laden wir eine Krähe ein. Aber es ist schön, sind Sie da gewesen. Livio Rey von der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Danke.
Jalousien brechen Strahlen, Luft voll schwerem Duft, wilde feuchte Lagen, Haut an Haut, neu vertraut. Nie war ich tiefer, nie tiefer, tiefer. Ineinander kriechen ruhen. Der Rausch hält lange an. Schweiß auf unseren Zorn, sieh mich an. Süden in den Blicken, keine Fragen mehr.
Peter Maffay auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.